So, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt vielleicht ein bisschen auch ohne Rauschen. Wir arbeiten da dran. Ja, der Gottesdienst, die Predigt, ist Teil von dieser Serie Familiensache, wo wir ja noch drinnen sind, mit drinnen stehen. Und heute, wie der Willi gesagt hat, das Thema Familienzuwachs. Und dort auch als Schwerpunkt Gastfreundschaft. Wir gehen auf Live on Stage zu. Und da wollen wir doch uns bereit machen auf den hoffentlich Familienzuwachs und auch schauen, und das wird Teil von dem Thema heute sein, von dieser Predigt, wie dann auch unsere Gastfreundschaft aussieht, als Gemeinde und jeder Einzelne. Und es ist lustig, das Thema steht schon mega lang fest. Wir haben schon lange geplant, wenn das Datum wird sein. Und wir haben dann noch nicht gewusst, wo das wir jetzt drinstehen, aber Tabea und ich sind letzte Woche gerade gezügelt. Und wir bereiten unser neues Zuhause auch wieder so vor, dass wir Gastfreundschaft leben können. Sind dran, am einzurichten, und dort ist das gerade wieder ein aktuelles Thema. Und zusätzlich, Familienzuwachs ist gerade bei uns auch brandaktuell. Wir machen uns parat auf neue Familienzuwachs. Nächsten Frühling dürfen wir eine größere Familie sein, dürfen wir einen neuen Kopf bei unserer Familie willkommen heißen. Da freuen wir uns mega fest drauf. Im April wird es soweit sein. Genau, ich tue zum Einstieg ganz kurz noch beten. Vater, danke bist du da. Danke bist du hier im Gottesdienstsaal, bist du daheim, dort, wo wir das Video jetzt gerade schauen, im Livestream dabei sind. Danke wirkst du. Heilige Geist, wir laden dich ein, dass du redest, dass du das tust, sagen und ansprechen, was du willst und was du vorhast. Wir wollen dich loben und dich preisen mit dem, was wir tun, und wollen dir Ehre geben und dir näher kommen und dir ähnlicher werden. Komm, und leite du uns, führe du uns. Amen. Als erstes möchte ich kurz eine Geschichte erzählen. Zwar war ich in Deutschland unterwegs. Es war Wochenende und ich wollte in einen Gottesdienst gehen, weil es Sonntag war. Am Sonntagmorgen bin ich in eine lutheranische Kirche gegangen. Ich habe gehört, es ist eine sehr aktive Gemeinde, und ich dachte, ich probiere das mal. Und ich war nachher dort in der Altstadt und habe sofort so den Eingang gesehen. Es war so ein grosses Bistro, es hat fast ausgesehen wie eine Bar, so recht modern. Ich bin dort rein, die Stege rauf, dann bin ich so in einem Saal gelandet. Ich habe aber nicht gewusst, wo ich wirklich rein muss für den Gottesdienst. Es waren ein paar Leute dort, aber viel mehr nicht. Und dann habe ich herausgefunden, ich muss nochmal raus. So eine Seitentürli, so eine kleine Holztür, hat mich nachher in den Gang hineingeführt, und dann habe ich Gesang gehört. Und dann kam ein weiterer Gang. Irgendwann habe ich ein paar Türen gefunden, die in den Gottesdienstsaal reingegangen sind. Es war etwas anders als bei uns. Es war so eine runde Formation. Und dann bin ich einfach mal hinten rein, bin auch immer hergehockt. Und nach ein paar Minuten habe ich gemerkt, dass ich auch noch ein Liederbuch haben sollte. Ich bin dann dort noch ein Liederbuch geholt. Und dann habe ich mal gesucht. Und dann habe ich gesehen, die anderen haben drei Liederbücher. Und die habe ich nicht gewusst, wo sie die finden, und habe schon von dem her nachher nicht mitsingen können, weil ich die Lieder auch nicht gekannt habe. Es ist dann weitergegangen mit dem Abendmahl, und ich habe mich völlig überfordert gefühlt, weil sie haben sich so besammelt, sie machen das etwas anders als wir, so in einzelnen Gruppen vorne im Kreis, aber alle nacheinander. Irgendwann musste man vorne gehen, und dann ist das Abendmahl ausgedehnt worden, dann ist man wieder abgehockt, ein paar andere sind vorne. Ich konnte schlussendlich das Abendmahl gleich noch nehmen, glücklicherweise. Zum Abschluss des Gottesdienstes ist dann das Glaubensbekenntnis gebetet worden. Und ich habe das nicht auswendig. Und es war nicht eingeblendet, es war auch nie schriftlich vorhanden. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht mithalten, ich kann das gar nicht mitbeten. Und habe mich dort ein bisschen verloren gefühlt. Und so hat es verschiedene Situationen in diesem Gottesdienst gegeben, wo ich das Gefühl hatte, ich bin gar nicht so willkommen geheissen. Und nicht in dem Sinn, dass ich das Gefühl hatte, die Gemeinde hätte das nicht wollen. Oder die Gemeinde von außen hat einen sehr wachen und aktiven und fröhlichen Eindruck gemacht. Und sie haben darüber geredet, wie cool das ist, miteinander unterwegs zu sein. Aber der Gottesdienst war noch nicht ganz fertig, als ich nachher schon wieder rausgegangen bin, weil ich mich nicht so wohlgefühlt habe, wie ich eigentlich hätte wollen. Oder mir gewünscht hätte, vielleicht auch, es ist dann gar nicht dazu gekommen, dass ich ihnen die Möglichkeit gegeben habe, ihre Gastfreundschaft, die nachher mit Kaffee und Kuchen noch gekommen wäre, können erleben, oder dass sie das mit mir teilen konnten, weil es gar nicht so weit gekommen ist. Das ist vielleicht ein Beispiel, wo wir uns alle einig sind, so wollen wir es sicher nicht machen. Und ich bin sicher, die Gemeinde wird das auch nicht so machen. Wir wollen Gäste bei uns daheim nicht so empfangen, aber auch in unserer Gemeinde, hier im Gottesdienstsaal oder auch sonst bei einem Anlass oder wenn wir uns zusammenfinden. Aber ist es denn bei uns so fest anders als dort in dieser Gemeinde? Das werden wir heute ein bisschen angehen oder anschauen und dem ein bisschen nachgehen. Es geht um Geschichte vom Johannes 4, wo im Johannes 4 steht, von Jesus, wo mit dieser Frau am Brunnen ins Gespräch kommt. Jesus begegnet einer Samaritanerin und das waren eigentlich Leute, die die Juden keinen Umgang hatten damit und vor allem auch nicht Frauen. Und es ist sogar, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, es war sogar eine Frau, die ausgeschlossen war von der Gesellschaft, weil sie ein Leben geführt hat, wie man es eigentlich nicht macht. Da wir heute eine kürzere Predigt haben, lese ich nicht die ganze Geschichte vorlesen, aber ihr könnt ja sehr gerne daheim auch die Bibel vornehmen, Johannes 4 aufschlagen und das sehr gerne noch nachlesen. Es lohnt sich, es gibt ganz, ganz viel aus dieser Geschichte rauszunehmen und ich erzähle kurz, um was es dort geht. Jesus ist auf dem Weg nach Galiläa und eigentlich auf der Durchreise. Er ist müde und macht eine Pause an diesem Brunnen und dann kommt die Frau Wasser schöpfen. Und er kommt mit ihr ins Gespräch, bittet sie um Wasser. Und nachher hat sie eigentlich gesagt, also er hat mit ihr ein Gespräch angefangen und hat nachher gesagt, wenn du wüsstest, wer da ist, was ich dir für Wasser zu bieten habe, dann würdest du von meinem Wasser trinken und nicht selber Wasser schöpfen, weil dann müsstest du gar nie mehr Wasser schöpfen. Was ich dir zu bieten habe, ist unglaublich und bedeutet viel mehr als das, was du mir kannst geben. Und sie ist eigentlich ein bisschen verwirrt gewesen und hat gefragt, du hast ja, Jesus, du hast ja, also sie hat ihn nicht kennt, du hast ja gar kein Wasserkessel, wie willst du Wasser schöpfen? Und so sind sie ins Gespräch gekommen und Jesus hat mit ihr über Sachen geredet, ihre Bedürfnisse wahrgenommen und andererseits auch gesagt, was er denkt und was dass es im Leben wirklich geht. Und ist dann so weit gegangen, dass er hat können sagen, dass er der Messias ist und hat ihr eigentlich die gute Botschaft dürfen bringen, um was dass es im Leben wirklich geht. Und schlussendlich sind dort ganz viele Menschen zum Glauben gekommen. Die Frau ist dann zurück ins Dorf gegangen und hat andere geholt, hat erzählt von diesem Mann und sie sind zurück an den Brunnen gekommen. Und so haben viele dürfen zum Glauben finden. Ja, die Geschichte zeigt uns ein paar Sachen und ich kann sicher nicht auf alles eingehen, aber ich habe für dich drei Fragen mitgebracht. Und drei Fragen möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben. Jesus war eigentlich unterwegs gewesen. Hat nicht einen Strasseinsatz gemacht oder ist nicht gerade am Live on Stage, im Live on Stage Fieber gewesen oder vorbereitet gewesen. Aber er selber persönlich war vorbereitet gewesen auf solche Situationen. Er hat das gelebt, was ihm wichtig war. Und war bereit gewesen, auch wenn er müde ist, sich auf die Begegnung mit der Frau einzulassen. Und unsere Frage an uns heute, oder die Frage, die ich gerne stellen möchte, ist, sind wir bereit, auf die Person einzugehen, die Gott uns sendet. Vielleicht nicht die Person, die wir uns wünschen, sondern die Person, die von Gott gesendet wird. Und sind wir bereit, neben Life on Stage, im Life on Stage-Bereich oder auch, wenn es gerade nicht so passt, sind wir bereit, uns auf die Begegnung einzulassen. Vielleicht auf eine Person, die wir uns nicht gerade gewünscht hätten. Eventuell sendet uns Gott eine Person, die vielleicht am Rand der Gesellschaft ist oder eine Person, die vielleicht bei uns, bei der Arbeit, immer die Person ist, die vordrängelt, die bei der Kaffeemaschine immer schnell noch zwischendrin geht oder sich gerne ihre Arbeit an uns abschiebt. Oder vielleicht ist es unser ehemaliger Chef, wo wir eventuell noch einen Konflikt offen hatten. Oder ein Schulkollege, wo nicht alles geklärt ist oder wo wir vielleicht auch gar nicht gerade schnell Zeit hätten. Sind wir dort bereit, uns auf die Person einzulassen, die Gott uns sendet? Für das, für die Frage zu veranschaulichen, habe ich da ein kurzes Symbol, mitgenommen, und zwar soll das eine offene Tür darstellen. Haben wir offene Türen? Haben wir als Gemeinde, wir persönlich, haben wir offene Türen für die Person, die Gott uns sendet? Und sind wir als Gemeindefamilie auch dort vorbereitet? Das heisst, einerseits, dass wir, wenn man gastfreundlich sein will, muss man das Haus aufgeräumt haben. Sind wir so weit, dass wir in der Gemeinde auch Konflikte aufarbeiten zum Beispiel oder an uns arbeiten, dass wir dürfen mit offenen Türen auf die Leute zugehen, dass sie wohl sind. Sind wir persönlich, aber auch als Gemeinde bereit, auf die Person, auf die Begegnung einzugehen und halten wir uns innerlich bereit, für so Sachen wie Life on Stage in Begegnungen zu kommen, aber auch sonst im Umgang ist unsere Gemeinde dort, wo wir dürfen Gäste empfangen und die können sich auch orientieren. Mir ist aufgefallen, zum Beispiel, wenn wir das Vaterunser beten, dann tun wir das auch nie einblenden und auch nie auflegen. Und vielleicht möchten wir auch Leute erreichen, die das noch nicht auswendig können. Ich glaube, das wäre eigentlich unser Ziel. Aber solche Sachen sind mir uns manchmal gar nicht bewusst. Als ich in Deutschland in dieser Gemeinde war, habe ich nicht gewusst, wie auswendig ich das Glaubensbekenntnis beten soll. Aber wir möchten ganz sicher auch Leute hier empfangen, die das Vaterunser nicht auswendig können. Und dort uns überlegen, was braucht der Gast, wo kann er Informationen holen. Was braucht er für Informationen oder was hilft ihm, sich hier wohl zu fühlen? Oder auch, wenn er in den Livestream hineinklickt, was braucht es, dass ein Gast willkommen ist und dass er auch das Gefühl bekommt und vermittelt bekommt, dass er hier bei uns willkommen ist? Das sind, glaube ich, grosse Aufgaben und ich glaube, das ist für uns alle eine Herausforderung und ich möchte dir einfach das als Gedankenanstoss und als Gebetsanliegen mitgeben, dass wir uns überlegen, in dem Dienst, den ich tue, mit dem, den ich zur Gemeinde beitrage, was kann ich machen, dass Gäste sich in unserer Mitte wohlfühlen dürfen und wie bin ich unterwegs selber persönlich, dass ich darf Gäste empfangen und dass sie sich wirklich wohlfühlen. Ich kenne eine Familie, die praktisch jeden Tag zum Nacht noch mehr kochen, als sie eigentlich brauchen. Und es ist wirklich so, mindestens jeden zweiten oder fast sogar jeden Tag haben sie noch jemanden mehr am Tisch oder zwei Leute mehr am Tisch. Und ich bin selber schon oft bei ihnen essen und meistens habe ich das erst eine halbe Stunde vorher gewusst oder bin ich gefragt worden. Und man fühlt sich wirklich willkommen geheißen. Man fühlt sich nicht als, oh, jetzt hat es zu wenig zu essen oder ich bin jetzt halt gerade noch so dazugekommen. Und das ist eigentlich ein mega schönes Bild. Sind wir auch so eine Gemeinde? Ich weiss, dass es ganz, ganz viele Leute in dieser Gemeinde gibt, die richtige Gastfreundschaftsstars sind. Und das ist extrem cool und das freut mich. Und das wünsche ich mir, dass wir das noch viel mehr dürfen kultivieren, auch weiterhin, aber auch als ganze Gemeinde. Dass wir dürfen eine Gemeinde sein, eine Familie, die parat ist, ihre Türen aufzutun und Leute an den Tisch einzuladen. Und dass sie sich wirklich so dürfen wohlfühlen und eingeladen sein. Die zweite Frage, was ich heute mitgebracht habe, ist, bin ich bereit, sind wir bereit, auf die Bedürfnisse der Leute, die uns begegnen, auf die Bedürfnisse dieser Welt einzugehen? Und was sind denn überhaupt die Bedürfnisse? Ich habe für das das zweite Symbol mitgebracht. Es ist ein lustig, wie man Bedürfnisse als Symbol darstellen sollte. Aber ich habe probiert, das jetzt mal so darzustellen. Ein Mensch hat ganz viele verschiedene Bedürfnisse. Ein paar Sachen, die uns beschäftigen und viel Verschiedenes, die die Leute um uns herum auch brauchen. Wir selber natürlich auch. Und wir können da verschiedene Beispiele oder Hilfstabellen, Maslow-Pyramiden und so weiter. Ich möchte auf etwas eingehen, was ich begegnet bin. Wir kennen aus verschiedenen Studien aus der Wissenschaft, aus der Psychotherapie, ein paar Sachen, die Menschen ganz dringend brauchen. Das sind vielleicht jetzt nicht gerade die gleichen Bedürfnisse wie Maslow-Pyramide, die Grundbedürfnisse oder auch Sicherheit und Soziales zeigen. In diesen sechs Punkten aus dieser Psychotherapie gehört Identität, Anerkennung, gehört Bindung und Beziehung dazu. Es gibt ein paar Sachen, sechs Punkte, körperliches Wohlbefinden. Aber ein Punkt hat mich zum Nachdenken gebracht. Einer von diesen sechs heisst Sinn und Spiritualität. Und es ist gemeint, dass Leute wissen, für was dass sie das eigentlich machen, warum dass wir hier sind. Sinn und Spiritualität haben einen Zugang zu auch Höherem. Und das betrifft sicher uns alle. Aber ich glaube ganz bestimmt, dass wir Christen dort auch schon mehr Antworten zu bieten haben, als wir uns vielleicht manchmal bewusst sind oder als wir vor allem auch leben und wahrnehmen. Im Bereich Sinn und Sinnhaftigkeit, Spiritualität, haben wir sicher etwas zu sagen. Und ich glaube, das ist ein ganz grosses Bedürfnis in dieser Zeit. Heutzutage Seminar über Achtsamkeit, über die innere Mitte finden, Seminar über Meditation, der spirituelle Mensch zu pflegen, die sind am Boomen, die sind fest besucht in dieser Zeit. Und ich glaube, wir haben eigentlich dort etwas zu bieten, die wir wirklich in die Welt heraustragen dürfen. Es ist lustig, in unserer Zeit, die Postmoderne, hat eigentlich die Sinnfrage auf eine zynische Art hinterfragt, hat sie lächerlich gemacht und kommuniziert, dass Spass und Genuss eigentlich schon alles ist, was wir uns zu bieten haben und mit dem eigentlich ausgesorgt haben. Aber ironischerweise hinterlässt sie gerade in diesem Bereich von Sinn und vom Warum, von der Frage vom Warum, eigentlich eine grosse Lehre und kann dort nicht eine Antwort bieten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dazu wichtige Antworten zu bieten haben. Und gerade besonders in dieser Zeit, die im Umbruch ist, wo wir uns manchmal nicht orientieren können oder wo viel auch Verwirrung rum ist. Ich glaube, wir sind berufen, wir sind gerufen, Boten von der Hoffnung in dieser Welt zu sein. Boten von einer Hoffnung, die weit über das hinausgeht, was wir hier und jetzt schon erleben. Um den Leuten in dieser Welt eine Perspektive zu vermitteln, eine Perspektive für ein Leben, das nach ganz anderen Maßstäben gelebt wird, als das, was sie erleben, was wir sehen. Für ein Leben, das sich mehr nach dem ausrichtet, wo wir hergehen, wo es hergeht und was möglich ist, als das, was hier und jetzt passiert und funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. In dieser Welt sind wir ja eigentlich die, die Botschaft dürfen verkünden. Und so wie wir auch vorher gesungen haben in diesem Lied Vorfreude, ein Leben in der Vorfreude und sogar in der Erwartung dürfen haben auf das, was kommt, was schon jetzt und hier am Passieren ist und noch viel mehr wird kommen. Unsere Hoffnung ist, dass einmal nicht Gewalt in dieser Welt, nicht die Macht von den Bessergesetzten oder von den mächtigeren Bevorzugten, nicht Skrupellosigkeit, auch nicht eine Pandemie, auch nicht Krankheit, auch nicht Einsamkeit, das letzte Wort werden haben, sondern dass einmal Jesus alles in allem wird sein. Das ist unsere Hoffnung. Er ist jetzt als König in dieser Welt am Werk, schon jetzt und hier. Er ist König, weil er die grösste Macht, der Tod, in dieser Welt schon besiegt hat und ein für alle Mal wird besiegen am Ende dieser Zeit. Und auf das gehen wir her. Und das ist unsere Hoffnung, die wir in die Welt hineintragen können. Und ich glaube, das ist eine Antwort, die wir der Welt schulden. Eine Antwort, die wir hineintragen sollen. Er ist König über jede andere Macht. Und er, sein Königreich, wird aufgebaut. Er ist sein Königreich am Aufrichten und wird alles in allem sein. Weil alles ist aus ihm heraus, ist in ihm geschaffen und zu ihm hergeschaffen. Aber leider gibt es nicht viele Leute, die unsere Floskeln oder unsere billigen Antworten gerne hören. Oder es bringt auch nicht viel, wenn wir sagen, Jesus ist die Antwort auf all deine Probleme. Ich glaube, es gibt keine Ohren, die gerne so eine Botschaft hören möchten. Ich glaube aber, was die Menschen wollen, ist etwas, das verhebt, das gelebt wird, das Hang und Fuss hat, das auf einem festen Fundament gegründet ist. Und ich glaube, ich werde das nachher kurz darstellen. Ich glaube, das braucht für uns Mut, dass wir nach anderen Maßstäben leben, als das, wo die Welt um uns herum lehrt. Dass wir unser Leben nach ganz anderen Maßstäben ausrichten. Nämlich, dass Gott die erste Stelle und die erste Priorität in unserem Leben hat und ihm der erste Platz gehört. Dass er der Grund und der Ursprung und das Ziel von unserem Leben ist. Unser Leben nach dem auszurichten, darf uns auch immer wieder herausfordern. Es fordert uns auch heraus, nach diesem Maßstab zu leben. Und manchmal sogar, das vielleicht auch zu kommunizieren. Nicht nur im Privaten, in unserem Bereich, sondern manchmal auch dürfen das darüber zu reden oder zu teilen mit anderen. Wo Tabea und ich gezügelt sind und in unser neues Zuhause eingezogen sind, am Tag vor dem Zügeln sind wir nochmal zum Häuschen gefahren und sind ins Haus hineingegangen, haben gebetet und Lieder gesungen und haben gesagt, wir wollen Gott wirklich ganz bewusst als Erstes einladen, dass er in unserer Mitte darf wohnen und dass er in unserem Haus darf geehrt werden. Und wir haben uns so eine symbolische Handlung überlegt. Wir haben von Dasens zum Hochzeit so eine Taube geschenkt bekommen, so eine getöpferte Taube, und haben die vor den Eingang gestellt und haben eine Bibel mitgenommen und haben eigentlich so gesagt, wir wollen als Erstes kommunizieren, dass Jesus soll in diesem Haus willkommen sein und haben ihn so eingeladen. Und nachher haben wir gedacht, wenn wir schon überfahren, könnten wir noch gerade den iMac mitnehmen und ein paar so kleine Sachen, die einfach ein bisschen heikel sind zum Transportieren. Haben die aber im Auto gelassen und haben zuerst wirklich gesagt, wir beten zuerst beten und nachher nehmen wir das noch rein. Und nachher kommen sie mir angekommen, haben wir einen Kollegen von mir getroffen, haben kurz geredet und er hat gefragt, sind wir schon am Zügeln, sind wir schon ein paar Sachen am Bringen. Und dann haben wir einfach mal so, wie gesagt, nein, wir bringen, fang die heiklen Sachen, weißt du, iMac und so. Dass das schon dann ist, weil es nicht so gäbig ist, in eine Kiste einzupacken. Und wir hätten wirklich gut können sagen, eigentlich kommen wir, weil wir noch zusammen beten und Gott einladen, in das Haus hineinzukommen. Und hätten nachher auch noch können sagen, wir haben noch gerade ein paar Sachen mitgenommen, die wir auch noch gerade bringen. Und es ist so schnell gegangen, wir haben es eigentlich nicht gross besprochen gehabt oder so. Aber ja, so schnell sind wir in dem Sinne, dass wir eigentlich gar nicht mehr das kommunizieren, was wir eigentlich wirklich wollen leben. Und es war nicht das Problem gewesen. Der Kollege hat absolut verstanden, wenn mir das ihm erzählt hat. Er kennt uns eigentlich gut. Aber gleich ist es manchmal nicht ganz einfach, wirklich zu diesen Prioritäten zu stehen und die zu kommunizieren, die wir in unserem Leben wirklich auch verfolgen wollen. Genau. Also das, als zweiter Punkt sind wir bereit, die Bedürfnisse von dieser Welt zu sehen, auf die einzugehen und vor allem auch, was ich das Gefühl habe, sie wollen nicht unsere Antworten, sondern sie wollen sehen, dass man ein Leben leben kann, das nach anderen Maßstäben funktioniert. Und das eigentlich auch ein Leben versprüht und Leben weitergeht. Ich glaube, das ist ein Bedürfnis, das die Welt hat. Und das bringt mich zu der letzten Frage, weil das nicht ganz so einfach ist, nach diesen Maßstäben zu leben. Das ist die letzte Frage, die dritte, mit der werde ich nachher auch aufhören. Die dritte Frage ist, bist du dir dieser Sache hier sicher? Bist du dir dieser Sache ganz sicher? Ich habe hier als Symbol so ein Gütesiegel mitgebracht. Das sollte ein Gütesiegel darstellen. Im Sinne von, was drauf ist, ist auch drin. Verhebt das, was wir eigentlich erzählen, was wir hier sagen. Wenn wir zum Beispiel Gäste haben und ich tue einen Wein auftischen und ich weiss, das ist ganz ein guter Wein. Ich weiss, ich habe den nötigen Preis dafür gezahlt, aber ich habe auch, den kenne ich schon oder ich habe von jemandem eine Empfehlung bekommen. Und ich weiss, das ist etwas ganz Supers, ein guter Tropfen, den ich hier auftische. Dann kann ich den mit einer ganz anderen Haltung auftischen, als wenn ich noch einen Wein irgendwo im Keller gefunden habe, den ich noch nie probiert habe, gar nicht so genau weiss, von wo ich den habe oder so. Dann werde ich das sicher nicht können so kommunizieren, wie ich bin Fan von diesem Wein. Das ist etwas ganz Besonderes und ich tue den mit euch heute feierlich auf. Und zurück zur Geschichte von Jesus. Jesus war genau das. Er hat genau gewusst, was er dieser Frau für eine Wein oder für ein Menü auftischt. Er war sich dieser Sache absolut sicher gewesen. So sicher, dass Jesus sogar bereit ist, später für das, für die Sache, für das Leben, den Sinn nach mehr, was in dieser Welt gibt, sogar zu sterben. Aber auch schon hier im Text sehen wir das, was er gesagt hat. Er hat gesagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich zu bieten habe, der muss nie mehr Durst haben. Und das ist eigentlich schon noch ein hoher Anspruch. Die Frau, was sie gehört hat, ist, wenn ich das Wasser trinke, dann muss ich nie mehr zum Brunnen, dann muss ich gar nicht mehr arbeiten. Dann bin ich nachher eingedeckt und ausgesorgt und das hat sie irgendwie noch so animiert. Oder das hat eigentlich gut getönt. Er ist sich dieser Sache absolut sicher gewesen, dass er die Antwort hat für das ewige Leben. Er hat die Antwort auf die Lösung für die ganze Welt. Und er hat das Evangelium nicht kleiner gemacht, als es eigentlich ist. Er ist sich bewusst gewesen, das ist die Erlösung für unseren ganzen Kosmos, für alles und für unser Leben. Und darum ist er, und hat er also so können, richtig provokativ gewesen. In unseren Worten heutzutage wäre das vielleicht so gewesen, dass er gesagt hat, hey, ich habe dir im Fall einen Trick. Wenn du das machst, dann hast du ausgesorgt. Dann musst du dich nicht mehr um irgendetwas kümmern, dann musst du nicht mehr arbeiten. Dann ist deine AHV saniert, sogar eine Lebensversicherung hast du noch dabei und es geht überhaupt noch viel weiter. Er hat gesagt, das Wasser, das gibt dir ewig Nahrung oder versorgt dich. Das ist das lebendige Wasser, das bis in die Ewigkeit wird halten, weil es eine Quelle in dir hervorbringt. Und die Frau hat das wirklich so wahrgenommen. Sie hat das nicht als erstes interpretiert als Bild, sondern wirklich gesehen, hey, wenn ich das habe, dann habe ich ausgesorgt, dann ist es perfekt. Und das wäre bei uns eben gerade so ein Beispiel. Also richtig provokativ. Und er hat eigentlich dort sehr, sehr sicher dürfen, zu dieser Botschaft stehen, weil er gewusst hat, was er verkauft. Eben, was drauf ist, ist auch drin. Die Frau hat sich dann auf die Provokation einlassen, hat angefangen ausfragen und Jesus ist mit ihr ins Gespräch gekommen, hat auch ihre Bedürfnisse wahrgenommen und hat nachher ihr ein Segen verheißen, das noch viel weiter geht, als das, was ihre momentanen Bedürfnisse überhaupt waren. Er hat nachher können sagen, um was es eigentlich wirklich geht. Und hat noch viel weiter können gehen und hat gesagt, eigentlich geht es darum, weil sie hat ihm gesagt, die Juden machen das so und wir Samaritaner sind dort und dort nicht akzeptiert. Jesus hat gesagt, es geht eigentlich schlussendlich im Ende gar nicht um das, sondern es geht darum, dass Gott, der Vater, die wahren Anbeter sucht. Die, die in Wahrheit und im Geist ihn anbeten. Und nachher hat er auch noch sagen, dass er der Messias ist und die rettende Botschaft verkündet und mitbringt. Ich habe fest das Gefühl, dass das etwas ist, was die Welt braucht. Leute, die herausfordern und provozieren, eine Gemeinde, eine Kirche, die den Mut hat, die Fragen aufzuwirbeln. Weil viele Leute weichen dieser Sinnfrage immer wieder aus. Der Graham Tomlin, ein Theologe aus England, den ich sehr inspirierend finde, hat ein Buch geschrieben über die provokative Kirche. Und er betont dort ganz fest und ganz stark, dass die Kirche so einen Unterschied in dieser Welt bieten, einen provokativen Unterschied, provokativ sein, so dass Besucher das Bedürfnis haben, wieder zurückzukommen, weil es Fragen aufwirft, weil sie noch mehr Hunger bekommen nach dem Leben, das die Kirche eigentlich vermittelt, das eben provokativ ist. Mir klar tut Gott unsere Herzen berühren und wir sind nur Botschafter, aber wir als Gemeinschaft sollen ganz nach Gottes Maßstab leben, ihn an erster Stelle haben, Ehrlichkeit, Vergebung und Demut leben. Und das tut die Leute herausfordern zum Nachdenken. Und tut sie, irgendwie wirft das Fragen auf. Und ich wünschte mir, dass wir genau so eine Gemeinschaft sind in unserem Umgang, in unserem Programm, in all dem, was wir tun zu Gottes Ehre. Dass das darf vorkommen und dass eben das darf Fragen aufwerfen und dass wir überzeugt zu dem dürfen stehen, wo wir zu verkaufen haben, wo wir zu vermitteln haben, weil es verhebt. Und weil wir wissen, von was wir reden. Und in dem Sinne können wir uns vielleicht noch fragen, sehen unser Leben denn wirklich nach dem aus? Stehen wir voll und ganz mit Sicherheit zu dem? Können wir das vermitteln? Leben wir auch das, was wir sagen? Hat Gott wirklich die erste Stelle in unserem Leben und das, was wir zu Gott sehr tun? Ist uns das wirklich wichtig? Der David hat gesagt, ein Lobopfer an Gott, das soll mir etwas kosten. Weil es mir so viel wert ist und weil es mir etwas bedeutet. Gott ist mir das wert. Und unsere Frage vielleicht auch an uns in unserem Leben, wo stehen unsere Prioritäten dort und wie sieht unser Lebensumgang miteinander aus? Kommunizieren wir auch das? Und unser Programm, unsere Gottesdienste, unser Gebäude, unser Programm, das wir sonst machen, vermitteln die auch, dass der Dienst an Gott wirklich unsere erste Priorität ist, uns etwas ganz Wichtiges ist. Sind wir dort an dem Punkt, wo wir eigentlich wollen, tun wir kommunizieren, dass der Herr uns ein grosser Schatz ist, der wichtigste Schatz in unserem Leben. Ich glaube, wir können uns aus dieser Perspektive gar nicht leisten, halbherzige Arbeit zu leisten, was aufgrund von unserem Dasein als Christen vorhanden ist. Also ich meine, in dem Sinn, das, was wir zu Gottes Ehre tun, das soll auch erstklassige Arbeit ausstrahlen. Nicht, dass wir alles perfekt machen müssen, gar nicht. Aber wir sollen sehen, dass wir das mit einer Leidenschaft, mit Herzblut und mit einem grossen Engagement machen. Und dass wir es nicht so halbherzig dabei nebenbei noch machen, weil es eben zu Gottes Ehre soll sein. Und sonst stehen wir je nachdem anderen Leuten, die den Glauben noch nicht kennen, sogar im Weg, weil wir nicht das kommunizieren, was wir eigentlich möchten und wollen. Genau. Das vielleicht noch als letzter Punkt dort, können wir immer wieder auch unsere Agenda, unsere Budgetabrechnung unter die Lupe nehmen und schauen, wo ist eigentlich unsere erste Liebe. Bei einem Eheseminar sagt man ja manchmal, wenn so klein die Liebe verflogen ist, und das ist vielleicht auch das Gleiche hier, wenn wir die Überzeugung plötzlich nicht mehr haben, die Festigkeit oder die Sicherheit, die wir dürfen kommunizieren, was machen wir denn? Und eben in einem Ehe-Seminar würde man vielleicht sagen, bis mal wieder parat, ganz bewusst mehr Zeit in die Beziehung investieren. Tut noch mal ein gutes Essen leisten und gönnen. Tut eure Ressourcen in die Beziehung investieren. Und ich glaube, bei Gott ist das sehr ähnlich. Ich habe ein Bild noch mitgebracht, das wir jetzt noch einblenden können. Und zwar geht es, es ist ein Foto, das letzte Woche entstanden ist. Ich war auf dem Bötzingenberg oben und ich sehe unten das Nebelmeer. Und das ist doch ein Anblick, den wir zu viel immer wieder mal haben. Unten in der Stadt war es so richtig zudeckt. Man hatte wirklich das Gefühl, es ist schon 6 Uhr am Abend, obwohl irgendwie Nachmittag um 2 Uhr war. Und ich bin dort hochgefahren, habe eine Gebetszeit gemacht und ich durfte so richtig aufschnaufen und durchschnaufen. Und ich habe dort den Nachmittag ein bisschen dort oben verbracht, meine Sachen dort oben gemacht. Und als ich wieder runter bin gegangen, in die Stadt rein, war zwar der Nebel immer noch sehr dick gewesen, aber ich bin mit einem ganz, ganz anderen Gefühl runtergegangen, als ich vorher noch hochgefahren bin. Ich bin richtig in einem Bewusstsein, wow, es gibt die Sonne, die strahlt und mein Herz war gefüllt gewesen von dieser Herrlichkeit. Dann konnte ich wieder in den Abend rein können gehen und in den Nebel runter. Und ich glaube, bei uns Christen ist es manchmal genau gleich. Manchmal ist es Zeit, dass wir wieder auftauchen, die Gegenwart von Gott und vor Gott kommen und uns ausrichten nach seinen Prioritäten und nach seinen Richtlinien. Und das passiert einfach nicht, wenn wir hier in dieser Welt unterwegs sind, sondern das passiert erst dann, wenn wir wieder dürfen zurückkommen vor seinen Thron, in seinen Thronsaal und in seiner Gegenwart uns wieder dürfen neu ausrichten auf ihn. Genau, das Bild soll uns helfen, dass es etwas ganz Wichtiges ist, immer wieder zu ihm herzukommen, in die Anbetung hinein, ihn als Gott wahrzunehmen, anzubeten und uns unser Denken und unsere Prioritäten dürfen neu ausrichten auf ihn und zu ihm her. Wir werden im Anschluss jetzt ein Lied hören, ein Instrumentalstück, und Ben darf jetzt schon vorkommen und schon anfangen zu spielen. Etwas, was ich zu dem noch sagen möchte, wir brauchen Gott, um uns immer wieder auszurichten und eben das Auftauchen in seiner Gegenwart. Und ich glaube, wir als Kirche, wir als Christen, wir müssen uns ganz fest bewusst sein, dass wir dieser Welt nichts zu bieten haben, was nicht Gott selber ist. Dass wir dieser Welt nichts zu bieten haben, als das, was wir von Gott empfangen haben und es nicht selber tun können. Und vielleicht ist es gerade in dieser Zeit wieder ganz neu wichtig, dass wir uns neu ausrichten, uns demütigen. Das heisst, nicht unbedingt schlecht machen oder so gar nicht, aber uns bewusst machen und bewusst werden, dass wir es nicht selber im Griff haben. Dass wir abhängig sind. Und dass wir Gott den Platz zurückgeben, den Platz, der ihm gehört, der ihm gebührt. Ihn wieder an die erste Stelle setzen und den ersten Platz in unserem Leben zurückgeben. Nämlich die oberste Instanz in unserem ganzen Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Dasein. Und mein Wunsch ist es, dass es gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt vielleicht unsere Kirchen nicht so füllen können, wie wir uns den Wunsch hätten, dass unsere Herzen und unsere Haushaltungen gefüllt sind mit dieser wahren Anbetung, dass wir Gott dürfen gross machen und dass wir ihn dürfen erheben und auf ihn dürfen heranschauen und dass wir kreativ werden, zusammen abmachen zu einem Gebetsspaziergang oder ein Zoom-Meeting, um ihn loben, ihn preisen und ihm den Platz zurückgeben, die erste Priorität. Das ist